SWR 2 Leben.
Ein übrig gebliebenes Fleckchen Regenwald mitten in der Megacity Jakarta. Umschlungen von Lianen und Buschwerk thront am Ufer des Flusses Ciliwung ein mächtiger Flügelfruchtbaum. Neben dem Baum sitzen Kinder und Erwachsene vor einer Hütte und winken uns zu. Mein Dolmetscher Michael und ich winken zurück. Eine der Frauen spricht uns an.
Sie kommen doch sicher auch wegen dem Fluss und dem Hochwasser. Zuletzt kam hier ein Forscher aus Korea vorbei und hat viele Fragen gestellt. Ob wir gerne in unserer Hütte wohnen oder ob wir lieber in eine moderne Wohnung umziehen würden. Als ob das so einfach wäre für uns arme Leute.
Die Frau heißt Hasana. Wie viele Indonesier trägt sie keinen Familiennamen. Hasanas Hütte ist geräumig, etwa 5x20 Meter groß, aus Bambus und Stroh. Drinnen sitzt ihre Großfamilie auf Holzbänken. 4 Frauen, 2 Männer und 2 kleine Kinder. An den Wänden stehen Bänke, Tische und Regale, auf denen sich Hausrat stapelt. Kleidungsstücke hängen von Leinen und an Wandhaken. Drin weht eine leichte Brise, weil die Wände der Hütte nur bis zur Hüfte reichen und durch die Dachritzen nur wenige Sonnenstrahlen dringen. Hier ist es merklich kühler als draußen in der Hitze.
Oft sitzen wir hier am Ufer im Grünen. Dann schaue ich gern auf den Ciliwung, ohne Angst. Aber das nächste Hochwasser kommt bestimmt. Bald wird wieder eine Flutwelle auf uns zurollen. Warum muss ich ausgerechnet hier leben, denke ich dann, auf diesem Fleck? Dann kommt das Wasser auch schon herangeschossen, mitten durch die Hütte und reißt unseren Hausrat mit.
Ich wandere am Ciliwung, um mehr zu erfahren. In Jakarta, dem angeblichen Venedig des Ostens, wohnen Millionen Menschen am Wasser. Im Norden an der Küste der Javasee, darunter im Stadtgebiet an Flüssen und Kanälen. Deren Ufer werden immer öfter von Flutwellen überspült, weil in den Vororten die Regenwälder abgeholzt wurden. Das Wasser der Tropengewitter rauscht seitdem ungebremst durch Jakarta. Schon 2007 standen Teile der Stadt bis zu 4 Meter hoch unter Wasser. 2013 brach direkt am Präsidentenpalast ein Flussdeich. Ein Staatsbesuch musste abgebrochen werden. Zuletzt wurde die Stadt Anfang 2020 geflutet. Der Nachrichtensender Bloomberg meldete mindestens 60 Tote. In Sichtweite von Hasanas Hütte stehen 20 weitere, manche aus Holz oder geschreddertem Bambus, andere mit Steinwänden und Türen, an denen Schlösser hängen. Die kleine Siedlung trägt den Namen Timur und ist ein typischer Kampong. So heißen in Indonesien die alten, dörflich anmutenden Viertel, in denen man noch auf traditionelle Weise lebt. Kampongs gibt es auch mitten in indonesischen Großstädten. Mindestens die Hälfte der 30 Millionen Bewohner von Jakarta leben in Kampongs. Genauere Zahlen gibt es nicht, weil viele von ihnen nirgendwo gemeldet sind. Neben Hasanas Kampong fließt der Ciliwung noch frei. Die Ufer bestehen aus Erde und Steinen, Büschen und Bäumen, dazwischen Trampelpfade. Alte Menschen und Mütter mit Kindern sitzen auf grob gezimmerten Bänken vor Tischen, um Snacks, Getränke und Erdnusstüten zu verkaufen. Hin und wieder kommen Motorräder oder Motorroller vorbeigefahren. In der Ferne das moderne Jakarta. Am Horizont ragen hohe Apartmenttürme in den Himmel.
Mit den Menschen in den neuen Hochhäusern haben wir nichts zu tun. Das sind reiche Leute. Um denen Platz zu machen, werden immer mehr Kampongs geräumt und die Anwohner vertrieben. Die Regierung hat uns Sozialwohnungen versprochen, wenn wir hier verschwinden. Aber wir wollen lieber in unseren Hütten bleiben. Hier müssen wir keine Miete zahlen. Selbst die Sozialwohnungen kosten 25 Euro Miete pro Monat und noch mehr. Wasser und Strom kommen da noch obendrauf. Sowas können wir uns nicht leisten.
Hasana zeigt Fotos von der letzten Flutwelle. Bettgestelle und Schränke der Nachbarn hingen mannshoch von den Ästen des großen Baums vor ihrer Hütte. Den eigenen Hausrat hatte Hassanas Familie noch rechtzeitig auf eine höher gelegene Straße retten können. Auf einem Foto von damals steht sie stolz neben drei in Sicherheit gebrachten Wokpfannen mit knallroten Griffen, die ich jetzt in ihrer Hütte stehen sehe. Wenn es draußen regnet und die gesamte Familie drinnen sitzt, würde es schon mal eng werden, erzählt Hassana.
Weil ich keinen Mann habe, blieb mir nichts anderes übrig, als hierher zu meinen Verwandten zu ziehen. Vorher habe ich flussabwärts alleine gewohnt, im Viertel Chavang. Dann erschien dort eine private Baufirma. Wir sollten alle verschwinden. Ich habe so lange mit denen gestritten, bis sie mir eine Entschädigung gezahlt haben. Immerhin rund 300 Euro pro Quadratmeter. Meine Hütte ist längst abgerissen. Dort bauen sie jetzt Apartmentblöcke.
Hassana mag nicht verraten, welche Summe sie insgesamt erhalten hat. Aber 300 Euro pro Quadratmeter klingen sehr ansehnlich. Zumal sie als alleinstehende Frau verhandelt hat und selbst Familienväter oft leer ausgehen. Wer nicht freiwillig weicht, wird gezwungen. Während der bisher größten Räumungsaktion im Kampong Pulo berichtete die Tageszeitung Jakarta Globe von mehr als 2000 Polizisten und Soldaten, die mit Baggern einen breiten Uferstreifen am Chiliwung räumten. Einwohner warfen Steine und Brandsätze, zündeten einige der Bagger an. Erst nach einer stundenlangen Schlacht, in der Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt wurden, siegte die staatliche Übermacht. Die niederländische Universität von Groningen recherchierte, dass allein in den Jahren 2015 und 2016 mehr als 14.000 Familien vertrieben wurden. Jüngere, gar amtliche Zahlen sind dazu nicht zu finden. Laut der indonesischen Stiftung für Rechtshilfe sei an fast jeder zweiten Räumung das Militär oder die Polizei beteiligt gewesen. Wir verlassen den Kampong Timur und erreichen nach 5 Minuten Fußweg den nächstgelegenen Wohntower. Pankoran Riverside Apartments steht auf einem Schild vor der umzäunten Anlage. Ein Wachmann winkt uns freundlich durch das Eingangstor. Wir stehen an einem Hof mit Basketballkörben, wie er auch in Brooklyn zu finden sein könnte. Der Platz ist leer. Niemand treibt hier in praller Sonne bei Temperaturen von 40 Grad Sport. Der Wind, der eben noch durch Hassanas Hütte wehte, wird hier von den mächtigen Wohntürmen abgehalten. Trotzdem trägt eine Frau, die vor einem der Gebäude steht, eine dicke Strickjacke. Sie hat wohl gerade erst eines der klimatisierten Apartments verlassen. Wir sprechen sie an. Sie heißt Maggie und ist etwa 45 Jahre alt.
Saya dari Ambon, kebetulan orang tua saya ada di sini. Ya, kita kumpul pada akhirnya.
Ich bin auf den Molukken aufgewachsen, aber schon als Kind mit meinen Eltern nach Jakarta gezogen. Von meinen Nachbarn hier in der Anlage kenne ich kaum jemanden. Nur einige Menschen vom Kampong Timur, die hier als Putzfrauen und Wachleute arbeiten. Ich lebe gerne am Fluss. Aber ich wohne ja auch im 17. Stockwerk. Da kommt das Hochwasser nicht hin. Den armen Leuten im Kampong Timur kann ich nur wünschen, dass sie bald umgesiedelt werden.
Maggie ist höflich wie Hassana, aber distanzierter. Sie bittet uns nicht in ihr Apartment. Aber wer mag es ihr verdenken? Wer würde schon daheim in Deutschland zwei hergelaufene Männer in sein Apartment einladen? Hassana war das leichter gefallen. In ihrer Hütte saßen weitere Familienmitglieder und ihre Nachbarn hatten herübergeschaut. In den Pankoran Riverside Apartments geht es deutlich diskreter zu.
Ich lebe immer noch bei meinen Eltern. Alles gut. Das Leben in Jakarta finde ich ganz okay. Ich habe mich daran gewöhnt. Die meisten Leute sind recht nett und freundlich. Mehr erwarte ich ja gar nicht.
Maggie muss zum Friseur. Michael und ich würden gern weiter am Flussufer entlang laufen, aber um die Apartment Towers führt ein hoher Zaun und der hat kein einziges Loch. Ein Zeichen dafür, dass die Wohnanlage gut gepflegt wird. Wir müssen einen Umweg gehen, um wieder zum Flussufer zu gelangen. Der Chiliwung ist der größte der 13 Flüsse, die durch Jakarta fließen und dann am Hafen in die Javasee münden. Schon immer traten diese Flüsse nach Regenstürmen über ihre Ufer und fluteten ganze Stadtviertel. Doch früher speicherten Regenwälder einen Teil des Wassers. Nun sind die meisten Bäume gerodet. Auch viele Einbuchtungen wurden bebaut. Und das gesamte Regenwasser fließt ungehindert quer durch die Stadt. Wo vor kurzem noch Kampons standen, stehen nun vielerorts große Häuserblöcke mit Wohnungen und Büros oder öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäuser. Immer wieder müssen wir Umwege nehmen, das Ufer zwischendurch verlassen. Inzwischen ist es Nachmittag geworden und noch heißer. Zu Fuß werden wir die Mündung des Chiliwung heute nicht mehr erreichen können. Deshalb verlassen wir das Flussufer und gehen zur nächsten Stadtautobahn. Plötzlich ohrenbetäubender Lärm. Limousinen, Laster, SUVs und Motorrikschas rauschen auf 6 Fahrspuren vorbei. Über eine Fußgängerbrücke gelangen wir auf eine Haltestelleninsel mitten im tobenden Verkehr. Von hier fahren Trans-Jakarta-Autobusse auf eigenen Fahrspuren zum Stadtzentrum. Vorbei an endlosen Staus. Der Bus ist überfüllt, aber wenigstens klimatisiert. Wir wollen zum Al-Ridwan-Wohnviertel, das in der letzten Nacht überschwemmt worden sein soll. So stand es heute Morgen in der Jakarta Post. Nach dem Bus besteigen wir eine Motorrikscha. Andere Rikscha-Fahrer befördern Schulkinder und Hausfrauen durch schmale Gassen. Den letzten Kilometer müssen wir zu Fuß laufen. An der Moschee im Zentrum des Viertels ist eine Gruppe von Menschen versammelt, die aufgeregt diskutiert. Fatima ist die Ehefrau des Kampong-Vorstehers.
Durch unseren Kampong fließt eigentlich nur ein kleiner Seitenarm. Aber etwas entfernt wohnen einige hochrangige Minister. Die haben den großen Flussarm in ihrem Wohngebiet einfach trockenlegen lassen. Seitdem kommt viel mehr Wasser zu uns. Und nach jedem starken Regen tritt der Fluss über die Ufer. Deshalb wäre uns lieber, sie würden den anderen Flussarm wieder öffnen.
In ihrer Not versuchen die Bürger des Wohnviertels Al-Ridwan, sich vor den Fluten selbst zu schützen.
Wir haben schon vor über 10 Jahren einen eigenen Dorfdeich errichtet und seitdem bauen wir ihn aus. Trotzdem stürzt der Deich während des Monsuns regelmäßig ein. Kaum reparieren wir ihn an einer Stelle, passiert woanders was. Inzwischen hilft uns die Stadtverwaltung wenigstens ein bisschen, indem sie Bautrupps schickt, die mit anpacken.
Fatima führt uns zu der selbstgebauten Flutschutzmauer. Am Ufer sind die Schäden der letzten Nacht deutlich zu erkennen. Das Wasser hat die Holzböden der kleinen Ladenlokale weggeschwemmt und mit ihnen sämtliche Waren. Ein schmerzlicher Verlust für die Ladenbesitzer. Nun ist der Wasserstand wieder abgesunken. Der Fluss steht nur noch einen Meter hoch. Die Ziegelsteinmauer wurde bereits geflickt.
Wir kennen das schon aus den vergangenen Jahren. Der Monsun beginnt, der Regen wird immer stärker und ehe wir uns überlegen können, wie wir die Schutzmauer verstärken können, passiert es auch schon. Die Mauer bricht irgendwo und die nächste Flutwelle schwappt durch unseren Kampong.
Zwei Nachbarn stocken die Mauer gerade um 4 Reihen Backsteine auf. 3 Männer in Uniform schwingen Maurerkellen, um Ritzen abzudichten. 2 Frauen in Wickelröcken und Blusen schleppen den Zement in Eimern heran. Fatima geht davon aus, dass diese Maßnahmen nur eine Zeit lang helfen werden.
Ya, tentu warga tidak mau pindah ya. Jadi kita mencarikan solusi supaya gimana tidak banjir lagi. Jadi kita bahu membahu bekerja sama untuk menanggulangi.
Meist reicht die Flutwelle nur bis zur Wade oder bis zum Schenkel. Manchmal aber auch bis zur Hüfte oder sogar bis zur Brust. Dann wird man mitgerissen und es wird richtig gefährlich. Wir stopfen immer so schnell wie möglich Sandsäcke in die Lücken, bevor sie noch größer werden. Irgendwann hört der Regen auf, das Wasser sinkt und wir reparieren die Mauer. Am Ende spendet jede Familie 2 Euro für das Baumaterial.
kerja bakti. Nah, buktinya sekarang kita lagi kerja bakti.
Ini kan jebol yang lama dulu.
Ini yang lama jebol yang dulu. 2 tahun yang lalu. Setahun yang lalu ya, Pak? Setahun yang lalu.
Yang karung-karung itu.
Iya, yang karung-karung ya, itu setahun yang lalu.
In der letzten Nacht hat die Flut die Hütten und Häuschen ihrer Nachbarn erwischt. Auf den Veranden fehlen Geländer, von Hühnerkäfigen sind nur ein paar Gitter übrig geblieben. Die Tiere wurden vom Wasser mitgerissen. Obwohl die Hütten auf Betonsockeln stehen, ist das Wasser mitten hindurchgelaufen. Jetzt fehlen Fliesen und die Böden sind von einer dicken Schlammschicht überzogen. Zerbrochenes Geschirr, demolierte Möbel, durchweichte Wäsche. Viel Arbeit, bis man hier wieder wohnen kann.
Ja, jadi udah memburuk, gitu kan. Kalau dulu kan masih banyak tanah kosong, gitu kan.
Ich lebe seit 14 Jahren in Al-Ridwan und die Schäden werden immer größer. Hier wohnen allerdings auch immer mehr Menschen und viele von ihnen zu nah am Wasser. An einer Stelle fließt der Fluss direkt auf ein Haus zu und macht dort eine scharfe Kurve um eine Hausecke herum. Bei Hochwasser fließt ein Teil des Wassers geradeaus durch die Hütten armer Leute. Deshalb bitten wir jetzt in der Nachbarschaft um Spenden, um das Haus zu versetzen. Wir benötigen 30 Millionen Rupien.
Das sind knapp 2000 Euro. Wir nehmen ein Taxi zur Sahari-Straße im noblen Stadtteil Bandan. Hier fallen große Hotels ins Auge. Eine Karaoke-Bar, ein Baumarkt und eine Tankstelle. Der Chiliwung fließt auf 20 Metern Breite. Am Ufer stehen meterhohe Flutschutzmauern. Auf eine führt eine Metallleiter hinauf. Oben steht der niederländische Hydrologe Jan-Jaap Brinkmann, mit dem wir verabredet sind.
We are about 4 to 5 kilometers from the coast. When we move to the coast, you will see that these walls are getting higher and higher and higher.
Wir sind hier noch 4 bis 5 Kilometer entfernt von der Küste. Aber der Chiliwung fließt bereits oberhalb des Straßenniveaus und muss eingemauert werden, damit er nicht die Straßen flutet. Flussabwärts müssen wir die Mauern immer höher bauen, weil das Stadtgebiet immer tiefer absackt.
The river wants to flow out, the water flow out. It cannot flow out anymore because the sea is stopping the water.
Das geschieht, weil die Einwohner der dicht besiedelten Viertel unkontrolliert Grundwasser abpumpen. So entstehen im Boden gefährliche Hohlräume, die unter der Last der Wolkenkratzer, Hochbrücken und Autobahnen zusammensacken. Jan-Jaap Brinkmann arbeitet für das Niederländische Institut für angewandte Forschung bei Wasser und Untergrund, DeltaRes, das die indonesische Regierung beim Kampf gegen das Wasser unterstützt. Sein Problem? Die steigenden Fluten erfordern immer höhere Deichkonstruktionen. Aber der Mauerbau stößt irgendwann an physikalische Grenzen. Und wer möchte schon dauerhaft hinter riesig hohen Wänden wohnen? Zu den Städten mit unklaren Zukunftsaussichten zählt die OECD inzwischen auch Metropolen wie New York und Mumbai. In Nordeuropa gelten Amsterdam und Rotterdam als besonders gefährdet. Jakarta gilt internationalen Forschern und Ingenieuren als Hotspot, an dem sie die zukünftigen Probleme der Küstenstädte schon heute studieren können. Zum Beispiel den Anstieg der Meeresspiegel an deren Ufern. Was anderen Städten einmal blühen könnte, zeigt Brinkmann an einer nahen Eisenbahnbrücke, die einen Kanal quert.
The bridges are sinking in the water.
Jakartas Brücken sinken dem Wasser entgegen.
Hier steht das Wasser nur noch einen halben Meter unter den Schienen, obwohl sie Starkstrom für die Züge führen. In Deutschland würde diese Brücke sofort stillgelegt.
Some bridges were even designed for shipping to pass under the bridges, which is totally impossible at the moment.
Einige Brücken waren mal so ausgelegt, dass Schiffe darunter fahren konnten. Das ist längst nicht mehr möglich. Und man kann Eisenbahnbrücken nicht einfach anheben. Damit der Zug hinauf zur Brücke fahren kann und am anderen Ende wieder hinunter, muss man riesige Konstruktionen bauen. Dabei stehen die Anwohner im Weg. Das dauert alles und ist sehr teuer.
Das reiche Stadtviertel Bandan wird sich noch einige Zeit schützen lassen, weil Fachleute die mächtigen Flutschutzmauern errichtet haben. Die armen Bewohner von Al-Ridwan sind schon jetzt gefährdet hinter ihren selbstgebauten Mauern.
Jakarta sinkt und sinkt immer weiter unter den Meeresspiegel und das Meer blockiert immer öfter die Flüsse und Kanäle. Wo wir hier stehen, sinkt der Boden um 5 bis 10 Zentimeter jährlich ab. Bis zur nächsten Jahrhundertwende werden es 5 Meter sein. Können Sie sich das vorstellen? Dann müssten wir diese Wände um weitere 5 Meter erhöhen. Aber das wäre natürlich viel zu gefährlich.
weil dann immer mehr Wasserdruck auf den Mauern lasten würde. Wenn irgendwann einmal eine hohe Mauer kollabieren sollte, könnte eine meterhohe Flutwelle durch die dicht besiedelte Innenstadt rasen. Noch ist keine Besserung in Sicht, im Gegenteil. In diesem Jahr sollen 3 superhohe Wolkenkratzer fertiggestellt werden, die die Hochwasserprobleme weiter verschärfen werden.
Before they start construction, they first raise the area a couple of meters and they construct on top of this hill, so to say.
Bei Großprojekten schüttet man zuerst den Baugrund um einige Meter auf. Dann errichtet man auf dem flutsicheren Hügel das neue Gebäude. Bei den Nachbarn steht das nächste Hochwasser dann aber umso höher. Das ist, wie wenn man einen Stein in eine Schüssel mit Wasser legt. Wegen der Verdrängung steigt das Wasser. Deswegen werden anderswo auf der Welt die Bauherren verpflichtet, den Verdrängungseffekt mit Pumpsystemen zu neutralisieren. Aber in Jakarta ist man noch nicht so weit.
Restore water levels if you influence the system. That still has to be introduced in Jakarta.
Ob Jakarta noch zu retten ist, wird immer zweifelhafter. Zuletzt beschloss die Regierung Indonesiens, die sinkende Hauptstadt zu verlassen und in 1200 Kilometern Entfernung einen neuen Regierungssitz zu errichten. An der Küste der riesigen Dschungelinsel Borneo.